Bücher zum Podcast, zur Anwaltstätigkeit, zur Strafverteidigung oder Anwaltsprüfung findest du auf meiner Homepage unter www.duribonin.ch. Zum Stöbern, Nachlesen und Weiterdenken. Jetzt zur Folge. Nina, an Partys wird einem immer ja wieder ein bisschen die ähnliche Frage gestellt. Vor allem, wenn man prominentere Fälle vertritt, die dann durch die Medien geschleicht werden, hat man ja immer dann wieder die Frage, wie kann man einen Menschen verteidigen von dem, wo man weiß oder zumindest alle glauben, dass es so ist, dass er schuldig ist.
Ja, ich habe doch im letzten Podcast gesagt, das ist das Gute bei mir, ich vertrete nur die Unschuldigen.
Genau. Oder es ist ja jetzt auch mit dem Aargauer Fall von dem SVP-Politiker, der jetzt natürlich aus der Partei austreten ist, wo ja gravierende Vorwürfe im Raum sind, wo jetzt durch die Medien geschleicht werden. Sag mal, du bist Verteidigerin von dem. Zwangsläufig hast du sofort die Frage, natürlich, wie kannst du den nur vertreten? Natürlich. Und um diese Frage dreht sich der neueste, der heutige Brief vom Dershowitz.
Genau.
Was wäre deine Antwort auf diese Frage? Oder wenn wir zuerst den Brief durchbesprechen und im Rahmen von dem vielleicht dann tiefer auf die andere?
Wobei ich kann dir auch gerne meine Floskel schon jetzt sagen. Nein, aber versprechen wir es doch durch.
Was ist deine Floskel?
Komm, also weißt, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen müde.
Was müde, die Frage zu beantworten?
Ja, ist lustig, ich bin noch nicht so lange drin und bin schon müde. Nein, es ist, ich habe sie in letzter Zeit recht häufig müssen beantworten, tatsächlich wegen dem Fall. Kennst du und wie kennst du und wie geht das? Ich meine, du kommst zwangsläufig, mit jedem hat das Recht auf Verteidigung. Es gilt übrigens die Unschuldvermutung. Ich glaube nicht alles, was in den Zeitungen steht, so mit diesen Floskeln. Ich ziehe es dann aber meistens weg von diesen Fällen, wo es kommen, wie jetzt zum Beispiel der SVP, Ex-SVP-Politiker im Aargau, und ziehe es auf ein anderes Beispiel. Und dann ist es dann doch meistens verständlich. Ah ja, mal, es ist eben das Grundrecht. Mal, es ist eben nicht schwarz und weiß. Oder es gibt meistens einen Grund hinter, warum man hinter dem auch stehen hinter der Arbeit. Und auch wenn nicht, es ist meine Arbeit. Es ist eigentlich total egal, ob ich dahinter stehen kann oder nicht. Aber ich versuche, damals mitzuteilen, dass meistens gibt es irgendetwas, wo man dahinter stehen kann. Und auch wenn nicht, ist egal.
Du hast es sehr abstrakt umschreiben, aber ich finde, es ist genau der Punkt, oder? Als Strafverteidiger gibst du die Moral nicht ab. Du gibst sie nicht ab. Nein. Aber du nimmst eine andere Art von besonderer Moral, nämlich Moral im Verfahren.
Genau.
Also wir stellen uns nicht die Frage, was ist insgesamt gerecht, was ist die Wahrheit? Weil das ist die Aufgabe vom Richter. In dem kontradiktorischen Strafverfahren, das die Schweiz kennt, gibt es einen, der das Schlimmste behauptet, das ist ein Mörder, das ist ein Vergewaltiger, das ist die Aufgabe vom Staatsanwalt. Ist ein bisschen ambivalenter im Gesetz geregelt, ist ein bisschen schizophren geregelt, aber die Grundidee ist, du hast einen Nachleger und dann hat man in der Geschichte gemerkt, vom Inquisitionsverfahren, dass nur der Ankläger das überbordet. Das führt zu ungerechten Urteilen. Dort war nämlich der Ankläger auch gerade noch der Richter gewesen,
genau.
Und dann hat man gesagt, okay, man muss ein Gegengewicht haben. Und das ist die Verteidigung. Und der über die Wahrheit zu entscheiden hat, das ist der Richter. Genau. Und ein Verfahren kann nur gerecht sein, wenn jeder im Verfahren wirklich seine Aufgabe wahrnimmt. Wenn einer meint, er müsse da nicht mitspielen und er müsse jetzt auch noch Staatsanwalt spielen oder er müsse auch noch Richter spielen, obwohl er der Anwalt ist, dann hat das System nicht kapiert.
Genau. Also im schlimmsten Fall ist es mir total egal, was mein Klient gemacht hat. Auch wenn ich persönlich das Schlimmste auf dieser Welt finde, ich gehe mit dem Kopf durch die Wand und vertrete ihn durch alle Böden.
Genau. Unsere Aufgabe ist, die ureigenste, stolze Aufgabe ist, wie diene ich innerhalb vom Recht den Interessen von meinem Klienten. Ja. Immer innerhalb des Rechtsrahmens. Also wir dürfen nicht Beweismittel vernichten, wir dürfen nicht Spuren zerstören. Aber innerhalb des Rahmens des Rechts müssen wir das Bestmögliche versuchen für unseren Klienten.
Und gleichzeitig muss ich ihm nicht auf die Schulter klopfen und finden, du bist ein toller Typ.
Natürlich nicht. Und natürlich kann das zu einem Konflikt führen.
Ja.
Also du, wie du sagst, du als Anwältin kannst ja allenfalls Tat auch verurteilen für dich persönlich.
Natürlich.
Aber deine Meinung hat einfach im Gerichtssaal insofern nichts zu suchen.
Richtig.
Jetzt haben wir ja den Fall gehabt von dieser Person, die scheinbar gemäss Medienberichterstattung psychisch krank ist und 50 Meter von da in der Lugano-Bar jemanden umgebracht hat. Gemäss Zeitungsartikel soll der amtliche Verteidiger von dieser Person im Gericht gesagt haben, ich muss heute auf Freispruch plädieren, weil mein Klient das so will. Mhm. Mein Mandant ist psychisch und physisch angeschlagen. Also so Absatzbewegungen vom Klient. Mhm. Wie würdest du jetzt das vor dem Hintergrund von dieser Aufgabe interpretieren, wo uns obliegt, das bestmögliche Interesse im Rahmen des Rechts für den Klienten versuchen zu erreichen?
Ja, ist ja schon
was ist das noch loyal verteidigt?
Ich finde nicht schon grenzwertig, aber ich finde schon, dass es möglich sein muss. Jetzt haben wir immer die ewige Diskussion. Darf ich als amtliche Verteidigung eigene Anträge stellen, die gegenüber dem Klienten nicht das Gleiche ist? Und sind ja viele der Meinung, dass es muss möglich sein. Und ich finde ehrlich gesagt auch in gewissen Situationen, es muss möglich sein.
Eben, man hat eine Rollenverantwortung. Man hat nicht blinde Loyalität wie Lemmings in Abgrund.
Nein.
Sondern man hat eine Rollenverantwortung. Und gerade als Amtlicher bist du eben nicht Sprachrohr vom Klienten.
Nein. Ich habe mir das im Fall letzte Woche auch überlegen. Ich habe gewisse Anträge gestellt, wo ich mit bestem Wissen und Gewissen überzogen bin. Das ist das Maximum für meine Klientschaft. Aber
eben,
je nachdem von außen kann das vielleicht auch anders wirken.
Genau, jetzt ist genau die Frage bei diesen Zitaten aus der Zeitung. Müssen wir jetzt genau hingehen und schauen, sind ja. Die Absatzbewegungen vielleicht ein taktisches Instrument gewesen,
möglich,
um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen? Ja. Oder ist das eine Absatzbewegung von dem Anwalt, dem Klient gegenüber, um dem Gericht zu signalisieren, hey, ich bin auch einer der Guten, ich sehe es gleich wie ihr. Mhm. Und das müssen wir anschauen. Und in dem Moment, wo es das wäre, eine Absatzbewegung, um zu zeigen,
geht nicht, ja.
Das geht nicht.
Nein, geht nicht.
Aber wenn es eine taktische Finte war, dann muss man sagen, sehr gut gemacht. Entschuldigung, Nina, ich muss die StPO holen. Die StPO, das ist die Strafprozessordnung, das hält die Spielregeln fest, die im Schweizer Strafprozess gelten. Und ich konnte jetzt rennen und das Gesetz holen. Und vielleicht ist es das viel zu laut gewesen, dann tut mir das leid. Aber ich möchte nachher schnell ins Gesetz hineinschauen mit euch zusammen. Aber ich glaube, eine Pointe ist, selbst wenn wir als Verteidiger einen mutmaßlich Schuldigen vertreten, dann ist das kein Verstoß gegen die Ethik, sondern es ist Teil von der Ethik.
Ja, natürlich. Und es gibt ja immer, also man hat immer das Gefühl, als Verteidiger geht man immer auf Freispruch. Schön wär's. Es gibt ja ganz anderes, wo ich muss schauen, dass es sichergestellt ist. Es geht allenfalls auch nicht um Frei- oder Schuldspruch, sondern auch um die Höhe von der Strafe oder Nebensachen etc. Das ist alles auch Teil von meiner Aufgabe. Es ist nicht Schuldspruch oder Freispruch und ich gehe blindlings jedes Verfahren. Und,
Das wäre schlechte Verteidigung.
Ja.
Der Lorenzerni hat es mal genannt, ich mache keine Kumpanei mit dem Nein. Klient. Und das ist es, oder? Vertretung ist nicht Billigung. Das verwechseln ganz viele Leute. Wir können nicht einfach eine Tat schönreden und sagen, er ist unschuldig. Das ist unterkomplex, so funktioniert es nicht. Und wir verteidigen auch nicht unbedingt die Tat, sondern wir verteidigen den Menschen, die Rolle in dem Delikt, das ihm vielleicht vorgeworfen wird, und seine Rechte. Mhm. Also Verteidigung ist viel mehr als nur anstehen und sagen, er ist unschuldig, irgendeine Geschichte erzählen und dann meinen, irgendjemand folgt dem. Jetzt haben wir doch die Fälle, wo man die persönliche Moral gegen die berufliche Pflicht steht. Mhm. Und auf das zielt ja, glaube ich, die Frage, die du jetzt hast mit dem Wochenende beantworten. Also was ist, wenn du glaubst, dass dein Mandant etwas ganz Schlimmes gemacht hat und du sollst jetzt dazu beitragen, dass er ungestraft davonkommt? Das ist ja, glaube ich, der Hintergrund von dieser Frage.
Mhm. Und weißt du, was ich immer sage, ich bin die beste Anwältin, die es gibt. Wenn ich es schaffe, dass ein Schuldiger freigesprochen wird, bin ich einfach so super. Und dann, ich liebe den Gesichtsausdruck, der mir entgegenkommt. Also ich meine es ernst, würde ich dann wirklich lesen. Aber blankes Entsetzen. Ja.
Eben, also ich meine, wer sind wir, zu meinen, wir wissen, wie es war?
Natürlich.
Selbst am Schluss von einem Verfahren weiß man es ja nicht sicher. Aber irgendein Richter sagt, er ist schuldig oder er ist unschuldig. Und sehr oft, sage ich euch, sind die Urteile schlicht falsch. Wir wissen es meistens doch ein bisschen besser als Gericht.
Ja, das habe ich schon. Aber wir wissen es oft auch nicht. Und ich bin froh, dass immerhin, habe ich jetzt doch in den letzten, ich sage, eineinhalb Jahren seltenst von der Staatsanwaltschaft gehört, ja, ihr wisst es ja, sondern ihr wisst es ja auch nicht. Nein, wir wissen es auch nicht, ja.
Ja, wir wissen vielleicht eine Version, aber es ist meistens viel komplexer.
Es ist mal so, aber ich, ja, die absolute Wahrheit Genau. Interessiert und uns nicht.
Wer wären wir, wenn wir über unsere eigenen Klienten urteilen? Genau. Also, unsere Aufgabe ist, dass der Staat die Vorwürfe rechtmässig beweist. Die Regeln haben nicht wir gemacht, sondern der Staat selber hat sich selber Regeln gegeben. Das ist eine ganz grosse Errungenschaft in der Strafprozessgeschichte. Das ist nicht immer so gewesen. Das hat Gründe, warum wir uns Regeln gegeben haben, dass selbst der Staat sich muss an Regeln halten muss.
Unbedingt.
Und wir sind dazu da, dass die Rechte von dieser beschuldigten Person respektiert werden, auch wenn der Vorwurf ganz ein schlimmer ist. Je schlimmer der Vorwurf ist, desto mehr muss man sich an die Regeln halten. Natürlich. Weil es steht für die beschuldigte Person immanent viel auf dem Spiel. Ja. Und darum kann man nicht einfach sagen, da ist jetzt der Vorwurf mehrfache Vergewaltigung von mehreren Opfern, darum senken wir das Beweismass senken. Oder die Möglichkeit, was wir machen mit der beschuldigten Person, senken. Jetzt dürfen wir sie foltern, weil der Vorwurf so schwer ist. Nein. Wir müssen mega korrekt arbeiten, weil wenn wir einen verurteilen, kommt er ganz, ganz viele Jahre über. Und dann müssen wir sicherstellen, dass das Verfahren absolut korrekt war. Und es ist nicht zu entscheiden, ob unser Mandant ein guter Mensch ist. Es ist zu prüfen, ist da tatsächlich zu beweisen? Sind Beweise rechtmäßig erhoben? Hat man richtig angeklagt? Gibt es Rechtfertigung, Schuld oder Strafmilderungsgründe? Ist die verlangte Sanktion verhältnismäßig? Und hat der Beschuldigte ein faires Verfahren erhalten? Und das steht, und darum bin ich vorher aufgekommen, in der StPO 128.
Sorry, Gregi, wir machen jetzt Artikel für Artikel.
Du doch dem Gregi schnell vorlesen, was im Artikel 128
soll ich steht. Soll ich vorlesen? Also, Verteidigung ist in der Schranke vom Gesetz und der Standesregeln allein den Interessen der beschuldigten Person verpflichtet.
Also das bestätigt ja, was wir jetzt gerade gesagt haben. Wir sind nicht Verteidigung und gleichzeitig Ankläger, Richter, Opfervertreter und noch moralische Weltverbesserer, sondern unsere Aufgabe ist ganz klar festgelegt.
Genau.
Und wir sind, ich möchte es nochmal sagen, nicht bloß ein Sprachrohr, weil das sagt das Bundesgericht auch klipp und klar, kein unkritisches Sprachrohr sind wir, sondern eben, wir haben eine Rollenverantwortung. Also die Verteidigungsstrategie und die sachgerechten Prozesshandlungen liegen in unserem professionellen, ein Stück weit in unserem pflichtgemäßen professionellen Ermessen. Also wir übersetzen die Interessen vom Klienten in rechtlich zulässiges und professionelles verantwortbares Handeln.
Schön gesagt.
Also wir vertreten seine rechtlichen Interessen, aber nicht automatisch seine Meinung, seine Sprache oder seine Moral. Jetzt kannst du mir erklären, warum das derart wenig verstanden wird in der Öffentlichkeit. Mm. Vielleicht ist es ja logisch.
Ja, aber das Lustige ist, ich musste so lachen, als ich den Brief gelesen habe.
Also ich möchte noch sagen, du hast mir gesagt, das ist bis jetzt der beste Brief, den wir gelesen haben. Finde und ich, auch ja. Der wichtigste.
Ja, weil da fängt ja an, du willst gut tun. Wenn wir das nicht alle, also wenn dann... Anwalt werden, musst du das gut anders beurteilen als vorher. Und ich glaube, das trifft es im Fall recht gut. Und er sagt auch irgendwie, je nach Rolle, die du hast im Leben, und wir haben die Rolle von Verteidigungen, verlierst du gewisse Optionen. Und, oder verzichtest auf gewisse Optionen. Und meine Option, ich verzichte auf die Option, dass ich moralisch irgendetwas werten kann. Das ist einfach so. Muss ich auch nicht. Zumindest nicht im Verfahren. Ich kann daheim kann das schon machen. Und ich glaube, das ist es. Das absolute Unverständnis, dass ich kann im Privatleben eine logische Moral haben, logisch habe ich Wertvorstellungen, und ich kann aber theoretisch diametral entgegengesetzte Person vertreten. Und das verstehen, wenn du das nicht bist, ist, glaube ich, schon noch schwer.
Aber eben, wir
und dann langen eben die Floskeln mit «Ich stehe für Gerechtigkeit ein» und «Jeder hat das Recht auf Verteidigung». Ja, ja. Aber es ist eine Frage, kann ich das?
Aber es ist ein Rollenverständnis. Und ich habe ja, ich könnte von mir reden und ich glaube, du hast schon das gleich. Ich habe ein ganz tiefes Verständnis, dass ich am Gemeinwesen, am Rechtsstaat diene.
Ja.
Ich diene am Rechtsstaat, auch wenn man das vielleicht nicht so, man müsste dann definieren, was man darunter versteht. Aber eine gute Verteidigung zwingt den Staat, seine Vorwürfe zu beweisen.
Seine Arbeit richtig zu machen.
Und ja. Es gibt doch nichts Besseres, als wenn man in einem fairen, gerechten Verfahren dann wirklich zu einem fairen Urteil kommt. Und das ist ja der Sinn vom ganzen Rechtsstaat.
Natürlich.
Also ohne uns gibt es keinen Rechtsstaat.
Mhm. Aber
und wir schützen von Fehlurteilen. Es gibt doch...
Also wir schützen, wir versuchen es.
Wir versuchen es. Aber es gibt ja, es gibt ja gar nichts Wichtigeres.
Aber es ist eine Definition, was ist das Gute? Oder? Deine Definition, unsere Definition ist, das Gute ist, dass eben ein möglichst faires Verfahren ist, eine möglichst Waffengleichheit. Ich meine, es ist nicht annähernd, aber wir streben es immerhin an. Und das ist unser, wir tun es gut. Aber die meisten sind, wir tun es gut.
Indem wir es möglichst hoch sanktionieren, möglichst mit der Abkürzung, weil wir vorher schon wissen, bevor es untersucht worden ist, wie das Ergebnis ist. Aber jeder, der zwei Minuten nachdenkt, merkt, dass es die Welt nicht so ist.
Ja, gut zu tun ist einfach die Bösen wegsperren und die Lieben rauslassen, oder?
Genau.
Ja.
So einfach ist es.
Und wir definieren das gut anders. Und wir haben in unserem Job darauf verzichtet, dass wir eine Moral haben können.
Also man muss ja auch sagen, oder, wenn du das jetzt sagst, also wer nur Unschuldigen ein Recht auf Verteidigung geben will, dann muss man ja schon vor dem Verfahren wissen, wer unschuldig und wer schuldig ist. Aber das soll ja erst durch ein faires Verfahren geklärt werden. Und die Abkürzung, die man da meint, können zu nehmen und durch das quasi eine Verteidigung infrage stellt, führt komplettisieren.
Das geht nicht, oder?
Also. Ja. Und dass der Strafverfolger völlig irre gehen, muss man ja nur zum Beispiel sagen, einen Hexenprozess denken. Da hat man 100 Jahre unglaublich viele Leute gefoltert, verbrennt, mit Öl begossen und hat gemeint, man mache etwas Gutes, man kämpfe gegen den Teufel. Und heute wissen wir, ein reiner Irrglaube war das. Ja. Aber
und Geständnis hat es gegeben, oder?
Geständnis hat es gegeben, das versteht man auch nicht. Zu viel Druck gibt immer Geständnis. Aber nicht die Wahrheit. Ein Geständnis muss nicht die Wahrheit sein. Und je mehr Druck das du hast, desto weniger sicher ist es, dass das, was gesagt worden ist, auch ein Geständnis ist.
Richtig.
Und wenn wir da unsere Maschinerie mit Strafbefehl und jetzt dieser Sondereinheit und niederschwellig ermittelt und immer gerade Strafbefehl raushauen, die die Leute nicht verstehen, dann dienen wir nicht dem Rechtsstaat und wir dienen nicht einer Wahrheit und wir machen keine bessere Gesellschaft, sondern wir bestrafen einfach Leute. Das ist ein massiver Irrglaube. Mehr Strafbefehl ist nicht besseres Recht. Und immer alle bestrafen führt nicht zu einer besseren Gesellschaft.
Definitiv nicht, nein.
Ich tue jetzt plädieren wie ein Priester.
Nein.
Mal in dieser Insbrunst und da.
Nicht. Okay.
Ich hätte jetzt eine saubere Überleitung machen.
Ich kann schon verstehen, aber ich finde
es trotzdem weil er macht ja das Beispiel mit dem Priester.
Er macht eine Unterscheidung.
Ja.
Eine mega krasse Unterscheidung. Nimmt mich schon wunder. Er sagt ja, wir Anwälte, eben, wir haben ja das Berufsgeheimnis. Das schützt uns auch vielleicht vor komischen Fragen etc. Aber wir sind weniger hoch wie der Priester, weil der muss nicht nur Vergangenes für sich behalten, sondern auch Zukünftiges. Also,
das katholische Beichtgeheimnis.
Genau.
Bist du katholisch?
Nein.
Ich war ja katholisch und ich habe beichtet.
Oje.
Ich habe das einmal erlebt.
Hallo, ich bin die Doreen, ich habe 14 Böllen in den Brunnen gerührt und jetzt finde ich sie nicht mehr.
Ja, das ist im Fall als Kind schon noch krass. Ich mag mich noch also ganz deutlich an den Moment erinnern. Und das wird ja auch so bedeutungsschwanger verkauft. Und dann will man ja Böses hören, also quasi Selbstbezichtigung von irgendetwas. Und also ich meine, ich glaube, ich kann mir so etwas erfinden.
Das glaube ich dir keine Sekunde.
Mama.
Das glaube ich dir keine Sekunde.
Wohl, ich habe nie das, was ich gemacht habe, als böse empfunden.
Aha, okay,
und als Kind
bist du
auch unschuldig, ganz ehrlich. Und dann musst du da irgendwie anstehen und sagen, weiss ich was. Und dann Bet 7, Ave Maria und Vater Unser. Und das ist eigentlich ein schwieriger Moment gewesen, würde ich sagen.
Genau. Gut, kann ich nicht mitreden. Aber es geht ja darum, dass also das Beichtgeheimnis ist eigentlich das Höchste gemäss dem Kapitel. Und zwar muss der Priester sowohl vergangenes Übel, wo man da allenfalls beichtet, wie auch zukünftig zu verschweigen. Also, wenn ich dort hingehe und sage, ich hasse meinen Nachbarn derart, ich bringe den Mann um, dann darf der Priester aber gar nichts machen.
Aber wir als Anwälte dürfen die auch nicht.
Unsere Rolle ist aber lustig, weil er sagt, das im Fall nicht.
Das ist im amerikanischen Recht anders.
Er sagt, es ist höher, eben weil es für Zukünftiges und Vergangenes gilt. Und
er
wir
sagt,
haben nur Vergangenes.
Genau, er sagt, wenn ich zukünftig höre, mein Klient will jemanden töten, müssen wir das anzeigen.
Er sagt auch, da gilt es
Anwaltsgeheimnis nicht. Ja.
Nicht. Aber ich würde mal sagen, nach Schweizer Recht gilt auch dann das Anwaltsgeheimnis.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Also von dem her ist die Unterscheidung, und ich finde, sie ist auch nicht stringent nach in der Argumentation. Also wenn dir der Klient rückwirkend etwas gesteht, dann gilt das Anwaltsgeheimnis absolut. Und das ist auch wichtig, weil es schützt ja überhaupt die Klient-Anwaltsbeziehung und das Vertrauen. Aber wenn es in Zukunft ist, soll es ein Vertrauen nicht gelten. Also entweder gilt es absolut oder es gilt nicht. Verteidigung ist nicht nur möglich, oder das Vertrauensverhältnis ist wie beim kanonischen Recht, beim Priester, nur möglich, wenn das Beichtgeheimnis absolut gilt.
Er geht ja nachher nicht mehr auf das ein. Er ist ja nachher dann schon wieder eben mit unser Anwaltsgeheimnis muss auch gelten, so wie das Priester oder das Beichtgeheimnis, aber er lädt das wie aus, dass das auch fürs Zukünftige ist. Aber Priester, die schon.
Und jetzt sagt man, ich meine, es wäre jetzt spannend, mal mit einem Pfarrer zu reden, aber der würde wahrscheinlich sagen, das Beichtgeheimnis breche ich unter keinen Umständen.
Also er hat ja da zitiert aus seinen anderen Büchern, wo er so Diskussionen mit einem Priester wiedergibt. Und dort ist gar nicht Frage, also ist nicht die Frage gestellt, würdest du das brechen, um jemanden zu retten? Und dann sagt der Priester, das ist eine lustige Frage, muss ich mir gar nicht stellen, ist ja klar. Dann ist man so geneigt, weil es geht ja um Gutes tun und der Priester ist ein Guter. Ja, der geht sicher dann den Menschen retten. Nope. Er schützt sein Beichtgeheimnis.
Er schützt sein Beichtgeheimnis und er sagt, seine Aufgabe sei die Rettung der Seelen.
Und das Beichtgeheimnis muss gelten, weil sonst gilt es ja dann nie mehr. Wenn es einmal bricht, dann bricht er es immer.
Würde niemand mehr offen beichten.
Und das ist, finde ich, beim Anwaltsgeheimnis genau gleich.
Aber jetzt haben wir es doch, wenn wir wieder mal die Frage bekommen, diskutieren wir die Frage anhand des Priesters. Gut, wir sind keine religiöse Gesellschaft mehr und niemand mehr beichtet. Aber früher wäre das wahrscheinlich absolut einleuchtend gewesen. Ah, der Priester, Beichtgeheimnis, ja natürlich, das gilt absolut. Das ist die Spielregel. Und dann müssen wir sie auch verstehen, dass das beim Anwalt muss gleich sein. Weil sonst hat das Anwaltsgeheimnis einfach nicht seinen Wert, wenn der Anwalt dann selber situativ kann entscheiden kann, ob er jetzt das Geheimnis wahrt oder nicht.
Also das Lustige ist ja, dass er das durchspielt und er eigentlich das fragt, bist du das schon jemals, also du Priester, bist du das schon jemals gefragt worden, Allah, wie kannst du nur? Und dann sagt der Priester, nein, noch nie. Und ich meine, wir haben das
täglich.
Ja. Viel täglich. Schon krass. Das ist einfach eine andere Vorstellung, oder?
Gut, aber ich glaube, er will zeigen und ich finde, er zeigt es gut. Institution Beichtgeheimnis ist auf vollständiges Vertrauen angewiesen, wie auch das Anwaltsgeheimnis. Das Vertrauen besteht nur, wenn die Vertraulichkeit wirklich gewährleistet ist. Im Einzelfall kann die Vertraulichkeit moralisch unerträglich sein. Aber wenn man das beliebig könnte brechen, dann würde man die Institution gesamthaft beschädigen.
Genau. Es geht um Höheres als um den Einzelfall.
Genau. Ja. Und jetzt haben wir schon das Beispiel, das du gesagt hast. Oder? Wir sind immer rückwirkend. Das ist eine Tat vergangen, passiert. Aber was wäre, wenn man es jetzt mal in die Zukunft spannt? Es kommt jemand und sagt, ich plane, jemanden umzubringen.
Ja, ich meine, ich glaube, ich würde das Gleiche sagen wie der Priester. Ich glaube, ich würde es versuchen, ausreden. Ich meine, das wäre schon meine persönliche Moralvorstellung, dass ich versuchen würde, nicht. Aber
ja, findest du nicht, oh, super, bring jemanden um? Sondern würdest du sagen,
geht's noch?
Also nicht gerade geht's noch, aber sagen Sie, aber Konsequenzen sind also verheerend.
Ja, sinngemäß ist es gar
nicht. Meinen Sie nicht, Sie sind gescheiter als Polizei und oder so? Also, aber eben, das hat man ja nicht in unserem Job.
Also ich glaube, die wenigsten das jemals erlebt.
Man hat höchstens, was man hat, und das ist auch ein moralisches Dilemma, dass jemand dir im Gefängnis sagt, er bringe sich um.
Ja.
Oder das ist dann so eine tiefe Verzweiflung, die die Menschen überkommt. Und dann musst du halt das, haben, glaube ich, jeder Anwalt schon erlebt, und dann, oder Strafverteidigerin, Strafverteidiger. Und dann musst du das irgendwie auch auffangen. Und wenn du dann ernsthaft Angst hast um die Person, das haben wir ja letztens, wo wir da einen Gast hatten, auch besprochen, was machst du denn? Oder ist es denn schon Klientenverrat, wenn du quasi einen psychiatrisch-psychologischen Dienst gelangst und sagst, hey, dem geht es nicht so gut, schauen Sie ihn bitte anschauen, schauen Sie ihn allenfalls ein bisschen genauer überwachen. Ist denn das quasi Teil von der Fürsorgepflicht, die wir haben? Oder wo kippt es im Klientenverrat? Das ist eine ganz schwierige Frage.
Ja, aber ich glaube, wir haben alle schon mal müssen.
Was schon mal müssen?
Eben, irgendwie Alarm schlagen.
Ja, irgendwie Alarm schlagen.
Also, Ich meine, das ist eine Gratwanderung.
Aber wo ziehst du denn den Unterschied? Er ist psychisch krank und anstatt dass er sagt, ich bringe mich um, sagt er, ich bringe den Gefängniswärter um. Im einen Fall schlägst du Alarm und im anderen Fall schlägst du nicht Alarm.
Ja, das ist im Interesse des Klienten.
Was? Dass er sich nicht umbringt?
Ja.
Ja, das ist eine Abfrage, wie klar kann er denken. Ja, nein, es sind ganz unglaublich moralische Dilemmas, wo man da reingeraten kann.
Ja.
Und darum finde ich es auch eine starke Vernachlässigung und eigentlich ein Stück weit der Verantwortungslosigkeit, dass wir nicht wie Psychologen, Psychiater Intervisionen haben.
Ja, oder überhaupt mal geschult werden in so gewissen Situationen. Das haben wir auch, glaube ich, schon mal in einem Podcast besprochen. Es wird extrem unterschätzt, weil Situationen mir da ausgesetzt sind, wo wir irgendwie müssen auffangen können, wenn du da psychologisch, also wir sind ja alle psychologisch nicht geschult. Ja, das ist nicht ganz ohne.
Also man müsste da, das verstehe ich auch, das ist so eine stetige Kritik von mir, der Fachanwalt, wo sie den eingeführt haben für Strafrecht. Da habe ich gedacht, super, das sind genau Themen für den Fachanwalt. Dort musst du quasi über das Studium hinausgehen und den Leuten Skills an die Hand geben, die sie sonst nicht haben. Und sicher nicht nochmal irgendwie Zieglung besprechen. Jeder hat täglich Brotzieglung, oder das müssen wir nicht diskutieren, sondern da muss man sich vielleicht selber mal anhocken und sich damit auseinandersetzen. Aber gerade so psychologische Fragen, wie gehst du in der Haftsituation um, wenn der wirklich ernsthaft Suizidgedanken äußert?
Ja, oder aggressiv ist. Oder es gibt ja ganz viele verschiedene Varianten, die man entweder schon erlebt hat, theoretisch könnte möglich sein und so. Ja? Und du bist schon ein bisschen allein. Also du kannst mit anderen Strafverteidigern darüber reden. Aber sonst, wir haben ja nicht irgendeinen Dienst oder so. Und allenfalls wäre es eben auch gut für die beschuldigten Personen. Also ja. Irgendeinen emotional nicht fähigen Mensch, der mir da auf eine monotone Roboterart mitteilt, dass ich jetzt vorher jemanden umgebracht habe, den ich nicht machen wollte, kann wahrscheinlich auch hinten raus, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, gut, das zeichnet mir vielleicht auch ein bisschen ein düsteres Bild, weil ich meine, die Leute, die wirklich spezialisiert sind im Strafrecht, die tun sich ja automatisch in so Schwerpunktthemen auch weiterbilden.
Ja.
Aber es ist nicht einfach nicht ein Fach für Wald, Feld, Wiese. Also du kannst nicht 3 Leute im Jahr verteidigen und meinen, du machst da wirklich einen guten Job. Nein. Weil unter Umständen kommst du da in Dilemmas, in Probleme, in Umgang, in Menschenführung, wo du einfach nicht kannst gewachsen sein, weil du einfach zu wenig Rucksack dabei hast. Ja. Zu wenig Proviant im Rucksack.
Ja.
Das heisst nicht, dass du es nicht könntest.
Nein.
Aber du musst einfach eine Verdrängungsmasse haben, dass du dann so entscheidende Momente kannst auffassen. Also die Frage, darf oder soll ich einen Menschen verteidigen, obwohl ich glaube, dass er Tat begangen hat und Tat ganz schlimm ist, das ist kein Ausnahmefall, sondern das ist der Kern der Strafverteidigung. Und unsere Aufgabe besteht darin, nicht den Mandant moralisch freizusprechen, sondern seine Rechte und seine rechtliche Position zu verteidigen. Und die andere Frage ist, haben wir jetzt auch angetönt, was ist, wenn er eine bevorstehende Tat ankündigt? Da kollidieren Berufsgeheimnisse und der Schutz von einem bedrohten Menschen in massivster Form. Und das ist wirklich ein starkes und strategisches Dilemma.
Aber ist es ein strategisches Dilemma?
Nein, ein tragisches Dilemma. Entschuldigung, nicht strategisch. Aha, tragisches Dilemma.
Ja, tragisch, ja. Und strategisch ist es nicht.
Ja. Und ich hatte das zum Glück noch nie gehabt.
Nicht.
Ich wüsste nicht, wie beantworten. Jetzt, theoretisch ist klar, man müsste das Anwaltsgeheimnis wahren. Aber ob man das im Einzelfall dann wirklich. Also, man würde massiv auf die Person einwirken und sie versuchen, davon abzubringen. Aber letztendlich, oder? Ist dann auch abhängig, wie schwer ist die Straftat.
Ja.
Jetzt ein Breivik, oder? Also das wird schon nicht laufen lassen.
Da sind wir wieder mehr im moralischen Dilemma, Herr Bonin.
Ja, nein, aber oder, in dem Fall, ja, es wird sehr, sehr, sehr schwierig. Was nimmst jetzt du mit aus dem? Also super an diesen Briefen ist ja, dass man über Sachen nachdenkt. Mhm. Nimmst aber auch etwas inhaltlich mit, was er jetzt da gesagt hat, wo du jetzt vielleicht findest, das habe ich vorher so nicht gesehen, oder ist jetzt einfach das Instrumentarium für so Fragen geschärft?
Ja, letzteres. Hat so ein paar Argumente, wie das meine Rolle ein Verzicht von Optionen ist, finde ich wunderschön. Ja, nein, es hat es einfach geschärft. Es ist irgendwie gerade so aktuell, oder? Also es ist ja immer aktuell, aber es ist wieder aktueller. Ja, der Vergleich zum Priester finde ich auch nicht schlecht. Ich bin zwar überhaupt kein gläubiger Mensch, aber allenfalls tut das schon die Optionen eröffnen, um da das eine oder andere einfliessen lassen im nächsten Gespräch, das ich die Woche wieder habe, über das. Ja.
Aber wenn wir jetzt sagen, nehmen wir den Aargauer Fall. Mhm. Würdest du den verteidigen?
Ja.
Das ist ja die Frage, die ich auf LinkedIn aufgreife. Ja. Und dann gibt es alles klar, klar, klar. Mhm. Also, wer das Rollenverständnis hat, sagt klar und gibt es auch die anderen. Aber was ich noch möchte sagen, klar ist jetzt unser Klar oder mein Klar wäre ja nur aus der Rolle raus. Mhm. Aber auch ich habe nur eine begrenzte Anzahl Stunden pro Tag. Mhm. Und vor dem Hintergrund, es gibt ja tagtäglich, nehmen wir ja Mandat nicht an. Mhm. Aus den und den und den Gründen. Mhm. Meistens, weil einfach Kapazitäten fehlen, du einfach nicht allem kannst gerecht werden. Mhm. Und ich wüsste jetzt nicht, ob ich ausgerechnet bei diesen vielen Absagen ausgerechnet das Mandat dann würde ja sagen.
Mhm. Also meine Antwort ist einfach, nur weil es der Vorwurf ist, heisst nicht, dass ich es nicht mache.
Genau, das ist klar.
Das ist mein Ja, ich will vertreten.
Genau. Grundsätzlich ja, aber es muss dann auch quasi in Terminkalender, also muss dann auch die genügend Kapazitäten vorhanden sein. Weil das kannst du nicht im Nebenbei auch noch oben drauf, wenn du schon auf 120% Arbeitsvolumen laufst.
Ja, es stellt sich, ich finde, in letzter Zeit ein bisschen häufig die Frage, ist es eine Kapazitätsfrage? Ist es einfach eine Frage, ich will nicht gewisse Sachen, nicht, ich kenne nicht, ich will einfach nicht. Weil es eben vielleicht doch zu krass widerspricht meiner Moral. Es gibt ja Verteidiger, die zum Beispiel kategorisch Sexualdelikte nicht machen. Oder Kindersachen nicht machen. Es gibt auch Verteidigerinnen und Verteidiger, die politisch abstrahieren. Das mache ich nicht.
Aber das machen wir ja absolut nicht. Wir haben ja noch nie eine moralische Diskussion geführt. Das machen wir jetzt nicht, weil es unserer Welteinstellung oder unserem Weltbild oder komplett entgegenläuft.
Nein, aber jeder soll sich mal überlegen, kommt der Hammer? Kommt der irgendwo für einen selber?
Also wo ist die Grenze für
wo
einen selber?
Wo ist für mich Grenze? Gibt es eine Grenze? Oder gibt es keine?
Aber weißt, das ja kannst du ja wie nicht abstrakt beantworten.
Nein, für einen, jeder muss das für sich machen. Gibt es eine oder gibt es keine?
Ja, aber das kann ich abstrakt nicht beantworten. Aber es kann nicht sein, dass man die Verteidigung oder Leute, die das Mandat übernehmen, wie hier im Rupperswiler Fall, dass man dann die Person quasi anfängt, sozial ächten.
Geht gar nicht,
oder? Ob es geschickt, ungeschickt oder was auch immer ist. Das geht gar nicht, geht unter keiner Sekunde, nein, oder? Ja. Weil damit beschädigt man eine immanent wichtige Rolle.
Ja.
Und ich habe gesagt, die Grenzen bis vor kurzem, bis vor meinem Herzinfarkt hätte ich gedacht, die Grenze gibt es nicht. Mhm. Aber ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Aber nicht aus moralischem Dilemma, sondern einfach alles ist nicht tragbar. Das persönliche Soll pro Tag, wo möglich ist, hat Grenzen. Habe ich schmerzhaft erleben.
Also Fakt ist, wir sind unglaublich wichtig. Es wäre schön, dass wir alles das anerkannt werden. Ja, jeder soll selber für sich entscheiden, kann ich oder kann ich nicht. Finde ich.
Ja, und wenn man, weißt du, es ist ja auch, sag mal, ich habe ja da das Beispiel gebracht von dem Lugano-Bar-Verteidiger, wo man ja auch gar nicht einschätzen können, weil wir zu weit weg sind. Aber wenn du das Gefühl hast, das widerstrebt mir derart und ich mache eine Absatzbewegung, hey, dann bist du ehrlich und leg das Mandat nieder. Weil mach nicht etwas contre coeur, wo du von deinem eigenen Gewissen nicht kannst verantworten. Und dann liegt es nicht an dir, die Absatzbewegung zu demonstrieren, weil deine Rolle in diesem Verfahren ist klar. Bestmögliche Interessenwahrung. Mhm. Und wenn du das nicht kannst, lass es bleiben, gib es einem anderen Kollegen, der das besser kann. Ja. Das war es auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, die Folge hat dich zum Weiterdenken angeregt. Verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven helfen uns, gemeinsam besser zu werden. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Weitere Episoden und meine Bücher findest du auf meiner Homepage unter www.duribonin.ch. Danke fürs Zuhören und bis bald.